Hans kämpft mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Eine andere Frau mit Hass gegen Männer, weil sie sich mit 14 einem Mann hingegeben hat, der sie darauf sitzen ließ. Liliane ist hübsch und attraktiv und ledig und kämpft mit Versuchung, weil ihr verheirateter Chef mit ihr flirtet. Florence leidet, weil sie früh verwitwet ist und trotzdem Verlangen nach Sex hat und nun ohne auskommen muss. Was immer unsere Versuchung ist, es gibt Wahrheiten, die uns helfen können, unsere Sexualität zu Gottes Ehre zu leben lernen. Ich möchte euch einige grundlegenden Wahrheiten, die für mein Leben sehr hilfreich und prägend sind, weitergeben. Ich werde auch etwas aus meinem Leben erzählen, wie diese Wahrheiten geholfen hätten oder helfen. Das kommt dann vielleicht auch heute Nachmittag noch. Ich möchte mit Johannes 8, 31 beginnen. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Dieser Vers ist ein Schlüsselvers in meinem Leben. Gesunde biblische Lehre hat mein Leben, mein Denken, meine Interpretation von Umständen, meine Reaktion darauf verändert, und sie tut es immer noch. Darum ist es mein tägliches Gebet für mich selbst und für die Leute, für die ich bete, dass Gott uns die Wahrheiten aufgehen lässt, die uns frei machen werden. Eine dieser Wahrheiten, die mir sehr, sehr kostbar ist, ist die Wahrheit über die Souveränität Gottes. Ich möchte das kurz anhand von Josefs Leben erzählen. Josef hatte viele Schwierigkeiten und Nöte in seinem Leben. Streit, Eifersucht und Hass in der Familie. Seine Mutter stirbt bei der Geburt seines kleinen Bruders. Er wird verkauft als Sklave. Er wird täglich versucht zur sexuellen Sünde und landet als Dank dafür, dass er sich weigert, Ehebruch und Unzucht zu begehen, im Gefängnis. Obwohl er den Mundscheck des Königs, der ein Wort für ihn hätte einlegen können, nur Gutes tat, vergaß ihn dieser. Er hätte viel Grund gehabt, bitter zu sein, Gott in Frage zu stellen, das Handtuch zu werfen und einfach aufzugeben. Aber trotz all diesen Nöten, Versuchungen und Kämpfen in seinem Leben vertraute er Gott. Als er endlich zu Macht und Ehre gekommen war und sein geliebter Vater gestorben war, fürchteten sich seine Brüder vor ihm. Sie fürchteten seine berechtigte Rache. Doch was war seine Antwort? In 1. Mose 45 lesen wir: Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ganz wichtiger Punkt: Ich bin nicht Gott, die Rache gehört Gott. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Über all seine schwierigen Umständen und Versuchungen sah er den liebevollen Plan Gottes. Gott ist so souverän, dass er selbst die Sünde, die gegen uns geschieht, oder die Sünde, die wir selbst tun, dazu braucht, seinen Plan auszuführen. Dass, wenn das einem aufgeht, ich habe das in meinem Leben erlebt, hier dastehen, ich bin eine Frau mit viel Sünde, aber das öffnet immer wieder Türen, wie ich anderen Menschen helfen kann. Es ist einfach nur Gottes Gnade, der sogar unsere Sünde zum Guten wenden kann. Die Ehrfurcht vor Gott und dieses Wissen half Josef, der Frau des Potiphas zu widerstehen, und sie half ihm nicht an Mundscheck und seinen Brüdern, sich selbst zu rächen oder sogar bitter gegen sie zu sein. Wir haben gelesen, er redete freundlich mit ihnen und er tat ihnen Gutes. Gott liebt seine Kinder. In seiner Allmacht und Souveränität arbeitet er inmitten einer gefallenen Welt mit sündigen Menschen, so dass sein Plan zum Wohl seiner Kinder erfüllt wird. Das sind einfach ganz, ganz fundamentale Wahrheiten. Wenn wir das begreifen, können wir völlig anders mit unserer Vergangenheit umgehen, mit Sünde, die gegen uns geschieht oder die wir getan haben. Gott kann's und will's für seine Kinder und wird's zum Guten wenden. Wenn wir diese Wahrheit nur annähernd glauben, wird sie unsere ganzen Herausforderungen mit der sexuellen Identität als Singles, Geschiedene, Verwitwete, als sexuell Missbrauchte, in Eheproblemen, im Frust mit der Lust, im Leiden mit unerfüllten Wünschen ganz anders erleben und deuten lassen. Wir werden immer noch leiden, aber das Leiden hat einen Sinn. Gottes Wahrheiten werden uns Schritt für Schritt frei machen, wie wir es von Brad auch schon ein Stück weit gehört haben. Es ist jedoch ein täglicher Kampf, da wir in einer Welt leben, die andere Wahrheiten verkündet. Was sagt denn unsere Kultur, wofür wir leben? Die anzustrebenden Ziele sind cool sein, in sein, coole Klamotten, Schönheit, tolle Freunde, die erste romantische Beziehung möglichst im Teenie-Alter und wenn man dann den traditionellen Weg geht, irgendeinmal, nachdem man das Leben ausgiebig genossen hat, mit möglichst wenig Einschränkungen, kommt dann noch die Ehe, Familie und vielleicht noch ein Haus und so weiter. Das Motto ist, tu dir was Gutes und wenn es zu schwierig ist, steig einfach aus. Das Leben ist zu kurz, um unnötig zu leiden. Unsere Kultur sieht in Leiden und Verzicht keinen Sinn. Ja, wir tun alles, um dies möglichst zu vermeiden. Und wenn wir es nicht vermeiden können, sind wir verzweifelt und depressiv. Was sagt die Bibel, wozu wir leben? Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nun, was hat dieses Gebot mit Versuchung zu tun? Wenn Jesus sagt, dass diese beiden Gebote das ganze Gesetz und die Propheten sind, dann hat es grundlegend damit zu tun. Mein Leben als Teenager und junge Frau hätte um einiges anders ausgesehen, wenn ich dieses Gebot und seine Bedeutung für das tägliche Leben verstanden und zu Herzen genommen hätte. Auch heute ist mir das noch viel zu wenig bewusst. Wir sind berufen und geschaffen worden, um Gott von Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das heißt, meine Leidenschaft soll für Gott sein und für meinen Nächsten, was meinem Nächsten dient. Mein Leben soll sich darum drehen, wie ich Gott Ehre bringen kann. Eben haben wir gehört, dass uns oft ganz andere Leidenschaften erfüllen. Welche Leidenschaft uns erfüllt, bestimmt, was für uns eine Versuchung ist und was nicht. Das ist ein wichtiger Satz. Welche Leidenschaft uns erfüllt, bestimmt, was für mich eine Versuchung ist und was nicht. Und ihr werdet sehen, jetzt dann gleich bei dem Zeugnis, dass ich erzähle, ich bin wie Hans. Ich habe nur ein anderes, die Sünde wird anders sichtbar bei mir, aber im Herzen bin ich wie er. Und das ist ganz wichtig, auch in der Seelsorge. Es gibt nicht die Sünde, die ganz schlimm ist. Sünde ist schlimm, weil sie gegen Gott und aus falschen Vorstellungen heraus erwächst, aus falschen Wünschen, aus falschen Prioritäten. Und nicht, weil Pornografie ist nicht schlimmer, als was ich gelebt habe. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe mich mit circa 6 Jahren bekehrt. Als heranwachsende junge Frau habe ich natürlich irgendwann gemerkt, dass man in seinem Körper Gefühle erwecken kann, für die es noch nicht Zeit ist. Durch Gottes Gnade merkte ich, dass ich darum gewisse Bücher nicht lesen soll oder gewisse Filme nicht anschauen soll. Wenn ich irgendwie dann doch irgendwelche unreinen Gedanken hatte oder Träume, dann war mir das eine Erleichterung und Hilfe, das meiner Mutter zu erzählen, und dann hatte ich auch wieder Ruhe. Also in diesem Aspekt war ich Gott sei Dank nicht wirklich versucht. Nicht gar nicht, aber nicht tragisch. Für viele Leute von heute klingt das lächerlich. Sich sowohl in Gedanken als auch in Taten sexuell reinzuhalten, bis in die Ehe, ist ein Tabu. Trotzdem ist es biblisch und es liegt viel Segen darauf. Paulus sagt zu Timotheus: Flieh die Begehren der Jugend, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die dem Herrn anrufen aus reinem Herzen. Brad und ich, beide von uns, bereuen keine Sekunde, dass wir versucht haben, rein zu bleiben. Es liegt sehr viel Segen darauf, auch wenn die Welt uns was ganz anderes erzählt. In meinem Leben war es aber eine andere Sache, eine Begierde, die mich antrieb, für die ich aber völlig blind war und die ich jahrelang nie in Frage stellte. Sie bestimmte mein Denken und Handeln, machte mich sehr unglücklich und beeinträchtigte meinen Dienst für den Herrn. Ich hatte diese Traumvorstellung einer heilen Welt ohne Leiden und Tod. Dazu gehörte auch der Wunsch zu heiraten und die Märchenvorstellung, dass man dann, nur dann, glücklich und in Freuden leben wird. Dies bewirkte, dass ich am liebsten heile Weltfilme schaute, möglichst mit einer Liebesgeschichte und diese nur mit Happy End. Und auch entsprechende Bücher las ich. Ich wollte nichts mit Leiden und Tod zu tun haben, ging all diesen Dingen aus dem Weg. Und wenn sie mir irgendwie doch begegneten, dann fürchtete ich mich. Da ich selbst ein Mauerblümchen war, tagträumte ich über mich selbst, wie ich irgendeinen Mann kennenlernte und heiratete. Ich verliebte mich in jeden einigermaßen gut aussehenden jungen Mann. Und als ich älter wurde, heirateten natürlich meine Freundinnen und dann auch meine beiden Schwestern. Für die Ältere von mir freute ich mich einigermaßen, sie war ja älter. Und für die Jüngere fand ich es super doof. Ich war sehr eifersüchtig. Ich begehrte, was sie hatte, und ich missgönnte es ihr. Immer mehr schwelgte ich in Selbstmitleid. Wenn mich eine Freundin darum bat, ihre Kinder zu hüten, dann tat ich es vielleicht aus Liebe, aber vor allem innerlich murrend, selbstmitleidig, freudlos. So vergeudete ich meine Zeit in Selbstmitleid, schämte mich vor den Nichtchristen, dass ich noch nie einen Freund gehabt hatte. Ist doch dumm. Und ärgerte mich über die Christen, die mir sagten, ich bekäme sicher auch noch einen Ehemann. Ich hatte keine Erwartung oder Glauben, dass mein Ledigsein Gottes Plan sein könnte. Dass es Gottes Plan sein könnte für mich und zum Guten gedacht war. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar. Ich hatte wenig Vision, dass ich diese Zeit zu Gottes Ehre auskaufen soll. Irgendwie hatte das Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lieben, keine Bedeutung inmitten meiner unerfüllten Wünsche. Was mich und meine Gefühle bestimmte, war meine Sehnsucht nicht Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten. Das bestimmte alles, wie ich die Welt erlebte. Selbst das tägliche Bibellesen drehte sich darum, ob mir Gott vielleicht irgendwie offenbaren würde, dass ich heiraten werde. Mein unbefriedigter Wunsch zu heiraten, der inzwischen eine Begierde geworden war, vergiftete meine Gedanken, meine Gefühle und meine Reaktionen. Also ihr seht, es läuft das Gleiche ab wie bei Hans. Es ist genau das Gleiche eigentlich im Herz, nur die Früchte sind anders. Also ich kann mich nicht über jemanden stellen, der mit sexueller Sünde kämpft. Es ist das Gleiche, das Bild über Gott, was das Leben, um was es im Leben geht, alles. Und das bewirkt eine Art von Leben, die dann eben Zeit vergeudet, einfach falsch gelebt ist. Dann lernte ich einen jungen Pastor kennen und wir verliebten uns. Nun war ich glücklich. Nicht etwa, weil mein Herz sich verändert hätte. Mein Herz hatte sich überhaupt nicht verändert, nur meine Umstände. Ich entdeckte den Reiz der Zärtlichkeit. Aber bald darauf wurde es klar, dass mein Verlobter todkrank war. Es war eine bittersüße Beziehung. Endlich wollte ich nicht mehr vor Tod und Leiden fliehen, merkte, dass Gott treu ist, auch in solchen Umständen. Gleichzeitig war mir die Zärtlichkeit so wichtig geworden, dass es eine neue Begierde wurde. Ich schäme mich dafür, wie der Hunger nach Zärtlichkeit mich antrieb und nicht die Liebe zu Gott, zu meinem Verlobten und zu meinem Nächsten. Ich suchte vor allem das Meinige. Also da gäbe es jetzt ganz viel zu erzählen darüber, aber so die Kurzfassung. Nach dem Tod meines Verlobten ging ich zur Ausbildung in biblischer Seelsorge in die USA. Dort hörte ich zum ersten Mal, dass nicht unsere Umstände bestimmend sind, wer wir sind und wie wir handeln, sondern unser Herz und unsere Begierden. Es begann ein langer Weg von Erkennen von Sünde, für die ich vorher blind war. Mehr und mehr durfte ich und darf ich Gottes unendliche Weisheit erkennen und dass seine Gebote und alles, was er tut, immer zum Guten gedacht sind. Die Liebe Jesu und was er für mich tat am Kreuz gewinnt immer mehr Bedeutung. Meine Ehe mit Brad, den ich in den USA dann kennenlernte, war in den ersten Jahren auch nicht und sie lebten glücklich und in Freuden. Einiges an Streit und Schwierigkeiten, weil wir so grundverschieden sind, auch an Leiden, Umstände halber und gesundheitlich kam dazu. Aber das Wachsen in der Erkenntnis über was der eigentliche Sinn des Lebens ist und das wachsende Vertrauen in Gottes liebevolle Souveränität ist ein starker Trost. Nun, wenn unsere Begierden uns bestimmen, wie ich ja gelernt hatte in den USA, wie wir vorhin gehört hatten, inwieweit spielt denn nun unsere Kultur und unsere Umstände eine Rolle? Und das hängt enorm davon ab, wem und was wir erlauben, unser Denken zu bestimmen. Zum Beispiel, wie wir Frauen uns heute kleiden, ist sehr vom freizügigen Denken unserer Gesellschaft bestimmt. Kennt ihr die Aussage, die Lust der Männer ist nicht mein Problem, ich lasse mich nicht einschränken? Wie oft denkst du, wenn du dir Kleider kaufst oder dich anziehst, an die Ehre Gottes und nicht an deine eigene? Wie oft denkst du darüber nach, ob du mit deiner Kleidung einem Mann zur Versuchung wirst? Oder wie Frauen denken über Männer und Sex und ein entsprechendes Handeln gegenüber ihnen hat sich enorm verändert in unserer Kultur. Ich ging ans Internet und habe so ein bisschen gelesen und da war so ein Chat. Wo ist das zurückhaltende, zarte, weibliche Geschlecht geblieben? Also dass jetzt ein Mann, der meines Wissens nicht mit dem Glauben zu tun hat, der schreibt. Die Frauen werden immer dominanter, respektloser und verdorbener. Man setzt sich in die S-Bahn und schon erhält man dämliche Anmachen. Richtig direkte und dreiste. Mädchen von 16 bis 20 betrachten einen als Objekt. Einen Mann von 25 Jahren, das ist doch lächerlich. Sie haben keine Angst, gar nichts. Und ist man höflich und will ihnen freundlich aus dem Weg gehen, setzen sie einem nach und geben blöde Kommentare. Stellenweise traut man seinen Ohren nicht. Haben junge Frauen immer weniger Respekt vor Männern? Scheint mir so. Bei Älteren, 30 plus, ist mir das jedenfalls noch nie so passiert. Die wissen sich zu benehmen. Ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, doch mir erscheint es absolut unnormal, wenn die Mädels über, und jetzt kommt ein Wort mit Kreuzchen, das nicht ausgeschrieben ist, wie übers Wetter reden, da stimmt was nicht. Mir passiert das nicht einmal im Jahr, sondern inzwischen 2 bis 3 Mal im Monat. Auch in der Beziehung drehen die Mädels immer häufiger am Rad, wollen immer ihren Willen durchsetzen, drohen sogar. Früher haben die Frauen zu einem aufgeschaut, nun wollen sie aber besitzen und kontrollieren. Und der Mann ist nur eine Trophäe. Ist das noch jemandem aufgefallen? Unterschrieben Gentleman. Diese Haltung macht auch vor uns christlichen Frauen keinen Halt. Wie sehr ist es dir zum Beispiel auf dem Herzen, den Jungen in der Jugendgruppe, deinem Chef, deinem Pastor oder deinem Ehemann respektvoll zu begegnen? Ist Respekt überhaupt eine Kategorie für dich? Wie oft machst du dich lächerlich über die Männer und denkst, du weißt es besser? Kultur prägt also. Da gibt es aber auch noch andere Umstände. Eine hübsche Frau, die der derzeitigen Schönheitsnorm entspricht, hat mit anderen Versuchungen zu kämpfen als eine unscheinbare, unauffällige Frau. Eine sexuell missbrauchte Frau hat andere Versuchungen und Herausforderungen als eine behütete. Eine selbstbewusste andere als eine scheue. Aber jede von ihnen kann zum Beispiel zu kämpfen haben mit dem Gefühl, hässlich zu sein, der Sehnsucht nach Geborgenheit, mit sexuellem Verlangen, dem Verlangen, gut auszusehen, Kleidung und Make-up zum Hauptthema zu machen, begehrenswert zu sein, sich entsprechend zu kleiden und zu benehmen oder das Gegenteil aus Selbstschutz, dem Wunsch nach dem Traumprinzen und er kommt nicht, Eifersucht, Bitterkeit, Selbstmitleid, eine Beziehung einzugehen mit einem Mann, der nicht gläubig ist oder Schuldgefühle zu haben, weil sie missbraucht worden ist, in diesem Fall falsche Schuldgefühle oder Schuldgefühle, weil sie immer wieder Selbstbefriedigung macht oder weil sie schon mit einem oder mehreren Männern im Bett gelandet ist. Unsere Kultur, unsere Umstände und unsere Geschichte prägen uns. Aber sie müssen nicht bestimmend sein für unser Denken und Handeln heute. Und wenn sie es jetzt sind, muss das nicht so bleiben. Je mehr ich in der Erkenntnis von Gottes Souveränität wachsen durfte und darf, desto klarer kann ich in Herausforderungen denken. Gottes Ziel ist es, mich ihm ähnlich zu machen. Und dazu braucht er meine Umstände. Also Umstände, auch was weh tut, ist nicht etwas, um uns fertig zu machen oder zum Verzweifeln zu bringen. Es ist, was der Herr in seiner Liebe gebraucht, um uns zu verändern. Er hat das in meinem Leben durch diese Beziehung mit dem ersten Mann getan. Sehr viel in der Ehe, sehr viel durch die Kinder. Alles, was schwierig ist, durch Umstände, die ich jetzt nicht alle erwähnen will, durch Krankheit in meinem Leben, es muss nicht uns fertig machen. Es ist ein Werkzeug in Gottes Hand, um uns zu verändern. Die Umstände müssen also nicht bestimmend sein, aber sie offenbaren immer unser Herz. Denkt an Moses und das Volk Israel in der Wüste. Alle hatten das gleiche monotone Essen. Aber Moses vertraute auf den Herrn, währenddem die Israeliten murrten. Josua und Kaleb vertrauten dem Herrn und schauten auf seine Zusagen, als sie als Kundschafter ausgingen. Die anderen Kundschafter schauten auf Umstände, versuchten ihr Leben zu retten und verloren es in der Wüste. Gott von ganzem Herzen lieben und meinen Nächsten wie mich selbst ist der Weg in die Freiheit. Es ist ein langer Weg. Wir müssen unsere Selbstbezogenheit, unsere Begierden erkennen, unser falsches Denken anhand der Bibel überprüfen, falsche Begierden und Lügen, die wir glauben, ablegen, unser Herz und unsere Gedanken mit der Wahrheit füllen bis zum Überfließen, wie wir das beim Hans gehört haben. 100 Werkzeuge, Waffen oder eben Gnadenmittel in Anspruch nehmen und uns zu Herzen nehmen. Unsere Kultur bombardiert uns täglich mit ihren Lügen. Aber es ist die Wahrheit, die uns frei macht, nicht was sie uns verkünden. Nur ein mit Wahrheit gefülltes Herz kann neue Leidenschaften entwickeln. Eine Leidenschaft für Gott und seine Wege. Es ist der Heilige Geist, der uns die Wahrheit lehrt in seinem Wort und auch die richtige Leidenschaft schenken will. Bitte ihn darum, dass du seine Wahrheit erkennen und lieben kannst. Hol dir Hilfe durch gute Bücher, durch vielleicht Seelsorge, Radiosendungen. Nancy Liedemoss, hinten hat sie ein Buch von ihr, die, wenn man Englisch kann, kann man auch Radiosendungen von ihr hören am Internet. Es ist einfach wichtig, im Kampf diese Mittel zu gebrauchen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Josef? Seine Ehrfurcht vor Gott, sein Vertrauen in ihn und seine Souveränität hat ihn vor sexueller Sünde und vor Bitterkeit bewahrt. Hatte er zu kämpfen und zu leiden? Wahrscheinlich mehr als jeder von uns hier drin. Aber Gott hatte einen Plan für ihn. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr gut zuhört bei dem. Gott hatte einen Plan für ihn, der größer war als sein eigenes Lebensglück. Wir leben hier und denken, es geht um mich, um mein Glück, um was mir gut tut. Und die ganze Welt verkündigt das. Aber Gott hat einen Plan, der viel weiter reicht. Also größer als das Lebensglück Josefs. Größer als das seiner Familie, obwohl es das beinhaltete. Größer als die Erhaltung des zukünftigen Volkes Israel, obwohl es das auch beinhaltete. Gottes Plan mit Josef beinhaltete auch dein und mein Leben. Sein Handeln in der Geschichte mit Josef soll uns ermutigen, ihm auch für unsere Herausforderungen zu vertrauen. Psalm 25 sagt, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit her und deiner Güte, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist der Sünder den Weg. Das ist einfach so eine Wahrheit. Ich habe diesen Spruch aus Psalm 103 aufgehängt und mein Sohn hat mich mal gefragt, willst du den eigentlich nicht mal ausradieren auf der Tafel und was Neues schreiben? Und ich habe gesagt, weißt du, dieser Vers spricht mich eigentlich täglich an und da drin heißt es, er behandelt uns nicht nach unseren Sünden und nach unserer Ungerechtigkeit, sondern nach seiner großen Gnade. Und manchmal beginne ich den Tag und bete, Herr, vergib mir und behandle mich nicht, wie ich es verdienen würde, sondern nach deiner großen Güte und Barmherzigkeit. Der Herr hat Hilfe, egal wie sündig wir sind oder wie sehr gegen uns gesündigt wurde. Der Herr kann und will es uns zum Guten dienen lassen. So wäre ich am Ende.